Transaktionsanalyse fürs Ohr.
Der Podcast von Christi Nierlich
und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen. Ja, dann herzlich willkommen zur Episode 164.
Und wir sind wieder mal nicht zu zweit, sondern haben einen Gast hier. Und diesmal ist es Volker Tepp. Herzlich willkommen, Volker.
Vielen Dank und ich freue mich, heute hier zu sein.
Und du bist hier als Experte für Enneagramm und vor allem Enneagramm in Kombination mit Transaktionsanalyse. Und vielleicht sag doch gleich mal, wie es dazu gekommen ist, zu dieser Kombination, dass du dich mit Enneagramm und mit TA befasst.
Ja, gerne. Das Thema Enneagramm, da bin ich seit Anfang an dabei. Das heißt, 1989 erschien das erste Buch davon in Deutschland von Richard Rohr zu diesem Thema. Und ich war von Anfang an begeistert und fasziniert. Und über die Jahre und Jahrzehnte bin ich schlichtweg einfach dabei geblieben. Und das Thema Transaktionsanalyse kam dann in meiner Coaching-Ausbildung 2004 das erste Mal vor. Und ich habe die Erfahrung mit Transaktionsanalyse immer weiter vertieft und mich dann auf den Weg gemacht, auch zum Transaktionsanalytiker innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse, und habe festgestellt, dass sich die beiden Welten sehr, sehr gut miteinander verbinden lassen und auf beiden Seiten sich dann durch das verschiedene Betrachten Antworten finden, die sich alleine mit nur Blick Enneagramm oder nur auf das Thema TA so nicht haben finden lassen.
Ja, sehr schön. Und genau deshalb bist du hier, auch um diese Verbindungen aufzuzeigen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls du nur Bahnhof verstehst jetzt von Enneagramm, da werden wir gleich drauf kommen. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, auch auf unser Online-Seminar vom Montag, 27. Mai. Da wird Volker auch dabei sein und da werden wir dann auch noch ein bisschen tiefer gehen, als wir das jetzt im Podcast machen können. Also wenn du mehr eintauchen möchtest und das vielleicht auch mit anderen noch diskutieren, dann reservier dir doch den 27. Mai von 18 Uhr bis 19.30 Uhr.
Genau, und wir steigen jetzt dann einfach mal ein ins Enneagramm. Volker, kannst du das mal in Kürze umreißen?
Ja, also das Wichtigste ist vor allem zu wissen, dass der Begriff völlig unbedeutend ist. Enneagramm ist griechisch und bedeutet nichts anderes als Neunerzahl oder sogar noch trivialer Neunerding. Mhm. Und die Grunderfahrung beim Enneagramm ist, dass es einen Menschen gab namens Gurdjieff, der im letzten Jahrhundert als damals wirklich Weltreisender und Universalgelehrter, der feststellte, dass man bei menschlichem Verhalten anscheinend 9 verschiedene Grundtypen beschreiben kann und entdecken kann. Und Gurdjieff war der Erste, der das in ein Modell gebracht hat und dann auch mit seinen Leuten, mit denen er unterwegs war, immer wieder vertieft hat und erweitert hat, als eine Idee, dass es anscheinend weltweit immer gleicherweise so 9 verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, die man beschreiben kann. Und er hat weiterhin festgestellt, dass diese 9 Typen zu 3 sogenannten Triaden zugeordnet werden können. Und Triade ist auch ein ganz trivialer Begriff, meint nichts anderes als Dreiheit. Und diese 9 Typen finden sich in diesen 3 Dreiheiten, den 3 Triaden, nämlich Denken, Fühlen und Verhalten. Das sind die Begriffe, die ich benutze. Als das, was man beobachten kann, wenn man Menschen beobachtet, dass es in diesem Fall Menschen gibt, die spätestens unter Stress eindeutig zu erkennen, ins Denken gehen oder ins Machen gehen oder etwas in sich selber fühlen, was nach außen geht. Und das sind die 3 Triaden, Denken, Fühlen und Verhalten, aus denen man dann wiederum 3 verschiedene Persönlichkeiten beschreiben kann, die man innerhalb der Triade findet, die sich auch unterscheiden. Und dieses Modell Enneagramm unterscheidet sich von anderen, die auf den sogenannten Big Five aufbauen. Das ist ja so die Klassiker beim Thema Persönlichkeitsprofile, wird man immer wieder auf die Big Five kommen. Das ist eine völlig andere Wahrnehmungs- und Betrachtungsperspektive, denn das Enneagramm lebt wirklich nur vom Wahrnehmen und Beobachten und hat auch anders als andere Modelle keine einzelnen Mutter oder Vater. Gurdjieff mag der Erste gewesen sein, Oskar Ichazo hat weitergemacht oder auch Narancho. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die beteiligt waren, aber es gibt kein Copyright, sondern das ist wirklich eine Art Open-Source-Modell. Das heißt, keine Copyrights, da kann jeder mitdenken, mitüberlegen und auch mitarbeiten. Und dadurch ist das Modell nicht abgeschlossen, sondern nach wie vor auch in einer Entwicklung.
Mhm. Also zumindest mal das Buch, ne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du dir auf das Buch mal zurückgreifen willst, dann wäre das sozusagen der Klassiker, ne, von Richard Rohr. Das Enneagramm heißt es. Ich gerade in diesem Buch allein finde ich schon spannend, dass das, ne, zunächst mal diese Typen ausbreitet und dann hinten ja aber auch schon so einen Anschluss gibt für, wo kann man noch weiter hindenken, ne, in Richtung, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, Stress, was gilt es zu lernen? Ich finde das auch mit am spannendsten, so diese Lernfelder, ne, was sind denn da so meine Lernfelder? Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast da neue oder andere Begriffe genommen, die der Theala hat aufgepasst in Anlehnung an Paul Ware eher sind, ne, anstatt die, die jetzt zumindest mal in diesem Buch auftauchen. Wie kam es denn für dich dazu?
Ja, also in dem Buch von Richard Rohr, das ja 1989 das Erstlingswerk war zum Thema in Deutschland, sind die Begriffe benutzt worden Kopf, Herz und Bauch. Die tauchen nicht überall auch, aber sie sind einfach missverständlich. Wilfried Reifert, den ich sehr schätze als Autor, hat mal auch gesammelt. Es gibt auch dort 10 verschiedene Bezeichnungen, die er bei verschiedenen Autoren und in verschiedenen Büchern gefunden hat. Das, was aber am meisten verbreitet ist, ist Kopf, Herz und Bauch. Bei Herz wird der normale deutsche Lesende denken, das sind doch die Menschen, die sehr stark aus dem Gefühl kommen. Und dadurch gerne auch verwirrt. Und da finde ich die Begrifflichkeiten Denken, Fühlen und Verhalten aus der Transaktionsanalyse sehr viel passender, weil die neutraler sind. Wenngleich ich auch weiß, dass Fühlen auch missverstanden werden kann. Denn die Verhaltenden fühlen auch, aber die Triade der sich Fühlenden, so wie ich sie als Begriff benutze, hat eine Energie, die von innen nach außen geht. Die Verhaltenen haben eine Energie, wo sie sehr stark in der Wahrnehmung im Außen sind und das dann aufnehmen. Aber sie haben natürlich auch Empathie. Aber insgesamt finde ich die Begrifflichkeiten, die ich von Paul Ware dann auch in der sogenannten Ware-Sequenz kenne, tatsächlich zielführender und hilfreicher und benutze sie deshalb in meiner Arbeit konsequent.
Das finde ich jetzt nochmal eine schöne Beschreibung, ne? Wirklich auch so dieses, wo geht denn die Energie hin quasi? Ja, das finde ich sehr, sehr hilfreich nochmal zum Beschreiben. Also sowohl des Enneagramms als auch von den Türen von Ware.
Ja, und das mit der Energie, das taucht eben auch in der Literatur nicht auf. Also bei der Frage, wie finde ich meine Triade, das erlebe ich ja in den Seminaren, die ich veranstalte, immer wieder. Und da hilft mir die gestalttherapeutische Erfahrung jetzt weniger auf das Verhalten, Denken und Fühlen zu fokussieren, sondern tatsächlich auf die Frage, wo geht die Energie hin? Wo kommt sie her und wo geht sie hin? Und das ist in den Triaden nämlich wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Bei den sich Fühlenden, da ist die Energie in ihnen drin, dann gibt es eine Resonanz im Außen und das fließt nach außen ab, wie so ein Vulkan, der explodiert. Da war schon alles da an Lava, die anderen haben es vorher nicht gesehen. Das ist typisch für das, was Außenstehende erleben können bei sich Fühlenden. Während die Denkenden eher in Passivität gehen, freundlich lächelnd, nehmen sie auf und müssen es erstmal im Denken verarbeiten, während die sich Verhaltenden blitzschnell auf das reagieren, was im Außen passiert, aber in dem Augenblick gar nicht wissen, was in ihnen selbst passiert. Das sind völlig unterschiedliche Arten, in die Welt hineinzugehen, sich zu zeigen. Und das lässt sich dann, wenn man ein bisschen drauf achtet, sehr genau beschreiben. Und dann haben die Menschen schon mal eine Grundidee, zu welcher Triade sie sich zuordnen könnten.
Jetzt haben wir diese Triaden und da sind jeweils ja die drei Typen oder Arten dann zugeordnet. Jetzt angenommen, ich oder irgendeine Hörerin, ein Hörer hat sich noch überhaupt nie mit dem Enneagramm befasst und kommt zu dir in ein Seminar oder ein Coaching. Wie gehst du jetzt vor? Also wie können wir jetzt da uns diesen, vielleicht mal den Triaden oder auch den einzelnen Enneagramm-Typen dann annähern? Was machst du da?
Also ich finde, der schönste Zugang überhaupt zum Enneagramm sind tatsächlich Workshops. Also viele lesen erstmal Bücher, ob Richard Rohr oder den Don Richard Rizzo, die Weisheit des Enneagramms, oder Helen Palmer, das Enneagramm. Das sind so drei Standardwerke, die ich auch empfehlen würde als Einstieg. Aber da habe ich die 9 Typen nebeneinander. In den Workshops arbeite ich am ersten Tag mit nichts anderem als den Triaden. Das heißt, ich lade die Leute ein, eine Selbsterfahrung zu machen. Was ist meine, was ist mein, meine erste Position. Spätestens unter Stress kann ich sie nämlich gut erkennen, dass ich eine Lieblingsposition habe. Und da bin ich dann wieder ganz bei der Ware-Sequenz von Paul Ware, der eine Zugangstür beschreibt bei Denken, Fühlen und Verhalten. Und ich lege also drei Gegenstände im Raum aus, die ich als Anker, als Bodenanker verstehe, also für Denken, Fühlen und Verhalten, und ermutige die Teilnehmenden überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen. Was ist das, was so typisch ist für mich? Und nun können wir, wenn es gut läuft, an einem normalen Tag Denken, Fühlen und Verhalten so gut miteinander verbinden, dass wir das gar nicht unterscheiden würden nach dem Motto, was ist jetzt hier meine Eingangsposition, was soll denn das? Aber spätestens unter Stress wird es deutlich, dann gibt es eine Bewegung hin zu einer der drei Grundpositionen. Und das ist die ganze Arbeit des ersten Tages, sich in ganz verschiedenen, immer wieder neuen Spielweisen mit diesen Fragen zu beschäftigen, sich wahrzunehmen. Um dann danach zu wissen, also ich habe tatsächlich eine Triade, die ich erkennen kann, eben eine Grundposition, Denken, Fühlen oder Verhalten. Und dann kommt an Tag 2 und 3 die weitere Differenzierung. Also was sind da die verschiedenen Positionen und die Typen im Enneagramm, die jeweils zu dieser Triade gehören. Und so landen wir dann bei Tag 2 weg von den 3 Grundpositionen, dann bei den 9 verschiedenen Typen, die beschrieben werden können.
Ja, das heißt, du bist da auch immer sehr nah am Thema Skript, ne? Du hast ja auch gesagt, ich verbinde TA auf verschiedene Art und Weisen mit dem Enneagramm. Jetzt haben wir Paul Ware. Skript fällt mir jetzt sofort auf. Was gibt's denn noch, was du da verbindest miteinander?
Also, wenn ich auf das Thema TA schaue, dann habe ich tatsächlich immer wieder nicht nur das Thema das Ich-Zustandsmodell, sondern leider auch immer wieder das Thema Trübung. Beim Ich-Zustandsmodell ist ja die Unterscheidung zwischen Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich. Und natürlich begegnen mir auch in Seminaren immer wieder Menschen, die sich zwar ganz im Erwachsenen wähnen, aber bei denen ich in der Arbeit merke, dass es eine Trübung gibt hin zum Eltern-Ich oder hin zum Kind-Ich. Und das war für mich auch eine echte Aha-Erfahrung, auch zu kapieren, wenn Leute so ringen um ihre Triade oder so ringen um ihren Typen und ich dann genau beobachte, dann kann ich eben häufig feststellen, dass das Thema Trübung der TA auch ein gutes Werkzeug ist für Arbeit mit dem Enneagramm. Denn wenn jemand eine starke Eltern-Ich-Trübung hat, das heißt, da sind Sätze in dieser Person, die aber als Introjekte ja von den Eltern gehört und auch aufgenommen wurden, aber nicht zur eigenen Persönlichkeit wurden. Also es ist eben nicht mein eigenes, sondern etwas Übernommenes. Sie blubbern als Sätze in mir rum. Dann kann ich das ganz gut wahrnehmen und auch beschreiben und dann auch unterscheiden zwischen gelernten Anteilen, die viele Menschen mitbringen, die aber eben ihnen nicht bewusst sind als Anteile, die nicht zu ihnen gehören, und dem ursprünglichen Typen. Und ich denke, viele Kinder werden es erlebt haben als kleine Rabauken, die dann getobt haben im Supermarkt und ganz, ganz bei ihren Gefühlen waren, also sich Fühlende waren und was haben wollten und Eltern dann sagen, was denkst du dir, glaubst du bist ja der Einzige, so kannst du dich nicht verhalten. Und rums die Bums hat das Kind gelernt, also ich muss ins Denken gehen und erst nachdenken, bevor ich was mache. Oder auch Verhaltene, die einfach irgendwas gemacht haben. Also einfach, was Kinder so machen, wenn sie VerhalterInnen sind. Sie machen etwas. Und auch dann vielleicht Sätze gehört haben wie, hast du nicht drüber nachgedacht, was das bedeutet, was das an Konsequenzen hat. Das heißt also, wir werden natürlich als Kinder immer wieder eingeladen, elterliche Sätze zu übernehmen. Und die können, wenn sie Introjekte sind, wenn sie mir nicht bekannt sind, eben auch meinen Enneagrammtyp verstellen. Oder auch manchmal, dass einfach Kinder aus Loyalität einem Elternteil gegenüber so sehr in die Anpassung gehen, dass sie dann etwas übernehmen, was aber nicht ihr ursprünglicher Typ ist. Und das ist dann immer eine sehr berührende Arbeit in den Workshops, wenn dann deutlich wird, da ist etwas drüber gesetzt, was ich am Anfang genannt habe, geborener und gelernter Enneagrammtyp, als 2 verschiedene Varianten. Um dann auch zu sehen, weg von der Prägung, die häufig elterlich ist, hin zu dem Ursprünglichen, was wirklich meins ist.
Oder wenn wir jetzt TA-Begriffe noch strapazieren wollen, wäre so eine Art Maschen-Enneagramm-Typ.
Ja, natürlich.
So, der drüber gelegt wird, aber drunter, da geht es dann darum, das wie freizulegen, was liegt genau. Darunter. Mhm. Also das heißt, Enneagramm als Modell oder Konstrukt eignet sich auch sehr gut für Skriptarbeit.
Auf jeden Fall. Also ich bin über diese Verbindung von Enneagramm, TA und Gestalttherapie also wirklich dankbar, das miteinander verbinden zu können, weil viele Leute denken, auch wenn sie zu so einem Enneagramm-Seminar kommen, es geht darum, den Typen zu finden, ne? Von 1 bis 9. Und die Antwort heißt nein. Das Enneagramm war von Anfang an ein Modell, in dem es darum geht, etwas an Selbsterfahrung zu machen. Und auch Gurdjieff hat es von Anfang an bezeichnet als ein prozessorientiertes Werkzeug zur Selbstentwicklung. Und für diesen Satz bin ich Gurdjieff von Herzen dankbar, weil das ist für mich der Kern auch meiner eigenen Enneagrammarbeit. Das ist Selbsterfahrungsarbeit, das ist Skriptarbeit, das ist Selbstverstehen, sich seiner selbst gewahr werden. Oder wenn ich mal Martin Buber zitieren darf, also das Thema der Ich-Selbstwerdung als ein ganz zentraler Begriff. Und das ist mit der Enneagrammarbeit wunderbar möglich und in der Verbindung mit TA allzumal.
Ja, das passt auch sehr gut, ne, weil wahrscheinlich so eine Illusion entsteht, wenn ich nur meinen Typ habe, dann weiß ich Bescheid. Und da hört es ja auch nicht auf, ne, wie wir vorhin besprochen haben, denn allein in diesem Buch von Rohr ist ja ganz hinten ganz, ganz viel noch an Ideen, Weiterdenken, wo kann ich mich weiterentwickeln oder wie kann ich diesen Typus noch sehen. Also, aber wahrscheinlich ist es unser aller Wunsch immer zu sehen und zu sagen, ah, jetzt habe ich's, ne, jetzt habe ich die Nummer, jetzt habe ich mich gefunden und gleichzeitig dieses Lernen auch damit umzugehen und zu sehen, es ist eine Selbstentwicklung, Selbsterfahrung, ein einfach immer weitergehen. Ja.
Und da habe ich einen Satz, Volker, von dir im Kopf, ich weiß gar nicht, ob du den so gesagt hast, aber ist bei mir so abgespeichert, in Lindau auf dem Kongress hast du in etwa gesagt, Finden oder das sich identifizieren mit einem Enneagrammtypen ist nicht das Ziel der Reise, sondern der Anfang der Reise. Hm. Also es geht nicht darum, ich hab's jetzt weiß ich, wie ich bin, sondern da beginnt's erst.
Also auf jeden Fall, das begegnen wir immer wieder, dass Leute das Enneagramm gerne als Typologie benutzen wollen. Man kann auch sagen, ah ja, typisch 2, typisch 5 oder was auch immer, oder als Schubladendenken missbrauchen. Aber dann würde ich immer darauf verweisen wollen, die Schublade ist das dynamischste aller Aufbewahrungsmittel. Schublade auf, Schublade zu, rein, raus und so weiter und so fort. Also das Enneagramm hilft mir, meinen Ausgangspunkt zu finden. Also wenn ich mit dem Navi irgendwo hin will und ich habe das Ziel vor Augen, dann muss ich meinen Ausgangspunkt kennen, sonst kann das Navi keine Route beschreiben. Und so verstehe ich auch das Enneagramm und die Enneagrammarbeit. Wenn ich meinen Typ gefunden habe, vielleicht mit Flügeltyp und Subtyp, da gibt's ja wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und nicht nur 9, die am Ende dann zu finden sind, dann ist das für mich nicht der Zielpunkt, sondern das ist der Ausgangspunkt. Und dann kommt eben die Frage der Veränderung. Dann kommt die Frage, wie kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln? Wo kann ich Themen, die mich bislang eingeschränkt haben, weiterentwickeln? Und da bin ich auch wieder ganz bei Paul Ware und der Ware-Sequenz. Ich habe ja noch andere Ressourcen. Ich habe einen Ausgangspunkt, ich habe eine Eingangstür in die Welt, aber ich habe auch eine Zieltür und kann schauen, in welcher anderen Triade für mich hier der größte Gewinn zu entdecken ist im Sinne einer Weiterentwicklung. Und nur so möchte ich mit dem Enneagramm arbeiten. Ich arbeite mit den Menschen dahin, dass sie eine Idee haben, Ausgangspunkt gut beschreiben zu können, um dann auch wirklich sich genau auf diesen Weg der Weiterentwicklung zu machen. Und dann ist es erst dann ist es wirklich ein wertvolles Werkzeug.
Ja, sehr schön.
Jetzt haben wir nicht die Zeit, all diese neuen Typen im Detail durchzugehen und auch noch von Flügel und was wir noch alles sagen könnten. Und ich schlage aber trotzdem vor, Volker, dass du vielleicht nochmals kurz was sagst zu den einzelnen Triaden, was da so die Gemeinsamkeiten sind. Da sind wir jetzt immer wieder darauf zu sprechen gekommen. Und vielleicht wirklich in Kürze die 3 Typen, die dazugehören, noch kurz benennen kannst, dass wir so eine Idee haben, was da dazugehört. Und wie gesagt, im Online-Seminar werden wir dann auch mehr Zeit haben, dann noch in die Tiefe zu gehen. Aber mach doch mal so eine kürze Zusammenfassung der Triaden mit den dazugehörigen Typen.
Ja, sehr gerne. Bei der Triade des Verhaltens habe ich die Enneagramm-Typen 2, 3 und 4, wobei auch die Zahlen keinerlei Bedeutung haben. Also die könnten auch 27, 31, 34 heißen. Das heißt, es gibt da erstmal bei den Zahlen, die benutzt werden, keine Bedeutung, die dahinter steckt. Aber natürlich Begrifflichkeiten, die auch in den Büchern ganz unterschiedlich benannt werden. Meine Lieblingsbegriffe sind für die Menschen in der Triade des Verhaltens, für die Enneagramm 2, der Begriff Helferin, Geberin, weil das wirklich ausdrückt, was zutiefst das Motiv der Zweier ist. Bei den Enneagramm-Dreiern die Begriffe Macherin, Ermöglicherin, weil sie eben Menschen sind, die sehr ins Machen gehen und sehr zielorientiert arbeiten können. Beim Enneagramm Typ 4 sind das die Begriffe Künstlerin, Individualistin. Und was ich noch für mich in der Arbeit beschreibe in den Triaden, ist immer auch, was ist das Grundbedürfnis und das Grundgefühl, das sie besser kennen und können als andere. Und das Grundbedürfnis in dieser Triade der Verhaltenden ist der Wunsch nach Beziehung. Die Sehnsucht und der Wunsch nach Beziehung zu anderen Menschen und Themen. Und das Grundgefühl, das sie besser kennen, ist das Gefühl der Scham, das aus meinem Verständnis immer dann entsteht, wenn jemand über die eigenen Grenzen geht oder andere über die eigenen Grenzen gehen lässt, was auch hier zur Triade passt, weil sie so sehr im Verhalten im Außen sind, dass sie sich selbst in dem Moment nicht gut spüren und dadurch kommen sie immer wieder an Grenzerfahrung. Bin auf der Suche mit dem Wunsch nach Beziehung und das Gefühl, das sich dann einstellt, ist die Scham. Gehe ich in die Triade der Denkenden, habe ich die Enneagramm 5 mit meinen Lieblingsbegriffen Beobachterin, Denkerin. Die Enneagramm 6 mit den Begriffen Loyale, Skeptikerin. Und die Enneagramm 7 als mit den Begriffen Optimistin, Enthusiastin. Und die beiden Grundbedürfnisse Gefühlsbeschreibung bei den Menschen, die aus der Triade des Denken kommen, ist das Grundbedürfnis nach Sicherheit immer wieder ganz deutlich zu erkennen. Allen dreien ist das wirklich anheim. Sicherheit ist für sie ein ganz wichtiges Thema. Und das Grundgefühl, das sie häufiger erleben als andere, ist das Gefühl der Angst. Das heißt, da könnte etwas in der Zukunft bedrohlich sein oder gefährlich sein, das ich im Blick haben muss. Das ist etwas, was in dieser Triade sich sehr gut beschreiben lässt. Bei der Triade der Fühlenden, da habe ich bei der Enneagramm 8 nach langen Ringen dann doch auch den ersten Begriff gewählt, nämlich Boss, / Kämpferin. Und das ist schon ein sehr plakativer Begriff, aber es passt, weil Enneagramm 8er können sowas von bossy rüberkommen, dass das auch für die Beobachtenden immer wieder eine faszinierende Erfahrung ist. Die Neuner, Enneagramm 9er, sind dagegen die eher unauffälligen, die man häufig gar nicht so gut wahrnimmt. Und die Begriffe, die ich dort habe, ist Vermittlerin, Bewahrerin. Und die Enneagramm 1er, die sogenannten Reformerinnen, Perfektionistinnen, das sind die Begriffe, die mir wirklich am sinnvollsten erscheinen. Und wenn ich auch bei dieser Triade schaue, was ist das Grundbedürfnis, ist das wirklich sehr schön zu sehen, Autonomie. Also in dieser Triade, die Unabhängigkeit ist diesen Menschen anscheinend wirklich das wichtigste Grundbedürfnis. Und das Gefühl, das am deutlichsten zu erkennen ist, ist das Gefühl der Wut. Mit dem Wissen, dass bei der 9 die 9 sehr gern in die komplette Vermeidung geht, also ins Antiskript in der TA-Sprache, in die Vermeidung, aber es ist trotzdem da. Und mit den Grundbedürfnissen und den Grundgefühlen hilft es auch sehr, sich besser wahrzunehmen und beschreiben zu können, wenn man das mit dazu nimmt. Immer mit dem Wissen, aber auch diese jeweils zwei Begriffe, die ich ausgewählt habe, sind na, sowas wie eine Cloud und natürlich sehr, sehr verallgemeinernd. Und in der Spezifizierung mit Menschen merke ich natürlich auch, dass es dann wichtig ist zu gucken, was ist das, was für dich als Begriff da durchschimmert und was für dich am passendsten wären. Aber das wäre der Kurzdurchritt durch diese neuen Enneagramm-Typen.
Sehr schön, ja.
Vielen Dank. Also ich finde es faszinierend, wie du diese Komplexität jetzt in so kurzer Zeit mal rübergebracht hast. Wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, ach, Volk hat von Workshops gesprochen, ich möchte da gerne mal hin. Bietest du das laufend immer wieder an? Oder wie finde ich einen Workshop?
Also ich gebe zu, in meiner Öffentlichkeitsarbeit gäbe es Verbesserungsmöglichkeiten. Ich bin da relativ schwer zu finden. Also auf meinen Internetseiten volkertepp.de und coachinginstitut.berlin bewerbe ich also ein Seminar, das ich aber in der Türkei mache. Und das schreckt auch schon viele Menschen ab. Boah, muss man dafür so weit wegfahren? Ich habe in der Türkei einen Seminarort gefunden, an der Lykischen Küste, den ich sehr liebe. Und da arbeiten wir in einer offenen Yoga-Halle eine ganze Woche. Das heißt, wir haben 6 Tage Vormittags- und Nachmittagsblöcke zum Thema Enneagramm. Das ist das Angebot, das es im Augenblick gibt. Ich werde aber auch jetzt ab 2025 in Deutschland, in Berlin und anderswo Seminare einstellen. und auch anbieten. Wobei immer wieder der Hinweis von mir ist, wer sich mit dem Enneagramm beschäftigt, mindestens 2,5 Tage ist wirklich eigentlich die untere Grenze, damit das auch so einsickern kann ins Hirn und in den Körper und ins Verstehen. Am allerschönsten sind tatsächlich die Erfahrungen, wenn Leute 5 bis 6 Tage am Stück machen, weil dann ist etwas so tief angekommen, dass man wirklich auch damit arbeiten kann und einen Veränderungsprozess kommt. Aber 2,5 Tage, also als Grundeinführung, das ist sinnvoll. Und ja, das wird bei mir mit Sicherheit noch ein Themenschwerpunkt werden in den nächsten Jahren, da auch mehr Seminare auch in Deutschland anzubieten.
Also wir werden sicher deine Webseite auch verlinken in den Shownotes, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du interessiert bist, mehr zu erfahren über Volker oder auch eben über Workshop oder Angebote, dann schau nach bei transaktionsanalyse.online/164. für die 164. Episode. Und ich habe noch vielleicht so eine Abschlussfrage, die mir gerade eingefallen ist. Du hast gesagt, dass ja, Türkei schreckt schon viele ab. Gibt es Enneagrammtypen, die von ihrem Typ her sich eher auf so einen Workshop einlassen und andere, die sagen, da möchte ich nicht hin? Also gibt es da so eine Beobachtung, dass du merkst, du hast einzelne Typen, die kommen eher und andere kommen eher nicht?
Auf jeden Fall. Also wenn ich mal erstmal schaue auf die da skeptisch sind, das wären klassisch die Enneagramm-Sechser. Also jetzt meint der Volker Tepp, mir die Welt erklären zu wollen. Das kann ja wohl nicht sein. Auch die Enneagramm-Einser wären skeptisch. Also das so einfach ist das Leben nicht und man kann sich doch nicht auf 9 Typen reduzieren. Und die Enneagramm-Neuner, bei denen müsste ich davon ausgehen, dass sie denken, ja, das sollte ich mal machen, das mache ich dann mal, aber sie überhaupt nicht ins Handeln. Das wären so die 3 Typen, bei denen ich erstmal erwarten dürfte, dass sie nur von ihrer Enneagramm-Struktur damit Schwierigkeiten hätten. Bei denen, die kommen würden, würde ich vor allem sehen, die Enneagramm 8, die dann sich spontan anmelden, die Enneagramm 5, die einfach neugierig ist und mehr Wissen erleben will. Und die Enneagramm 4, die sagt, oh, hier geht's ja um meine Individualität, großartig, das muss ich einmal erlebt haben.
Sehr schön. Das ist auch nochmal ein sehr schöner Einblick. Ja, vielen herzlichen Dank, genau. Also ja, wir sind, denke ich, auch von der Zeit her schon echt weit fortgeschritten. Von daher, Volker, gibt's was du noch sagen wolltest? Ansonsten machen wir einen Knopf dran und haben, glaube ich, jetzt echt schon viel weitergegeben und auch eingeladen, zu gegebenenfalls auf dich zuzugehen.
So ein Lieblingssatz von mir: sich neugierig einlassen auf diese schöne Selbsterfahrung ist ein großes Geschenk, das ich mir geben kann, mehr über mich zu erfahren und zu lernen, um mich dann noch selbstbewusster auf den Weg zu machen einer Weiterentwicklung. Das ist etwas, was durch das Enneagramm wunderbar energetisiert werden kann.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke heute.
Ja, danke. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir konnten dich jetzt da ein bisschen auch anstecken mit dieser Freude auch am Enneagramm und auch der Neugier. Und wie gesagt, wenn du mehr wissen möchtest, findest du die Infos in den Shownotes oder wir freuen uns dann auch, dich am 27. Mai 2024 im Online-Seminar zu sehen und da noch 1, 2, 3 Schritte weiterzugehen.
Genau. Bis dahin.
Gute Zeit.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.